So, also, das Herlager der Heiligen, ja. Le Camp de Saint, erstmal erschienen 1973. Die erste deutsche Übersetzung war 1985. Ich habe zu Hause ein unglaublich seltenes Buch, eins der wertvollsten Bücher in meiner Büchersammlung. Ich habe die französische Erstausgabe von 1973 aus der Hand von Jean Raspail, dem Autor persönlich, ja, mit seinen Anstreichungen drinnen, Dingen, die er später verändert hat. Ja. Das heißt, die Fassung, die wir jetzt haben, entspricht nicht der Urfassung. Ja. Und es sind tatsächlich erhebliche Dinge verschwunden, also, aber auf seinen Wunsch. Also das heißt, das hat er selber dann ein bisschen verändert. Und das, was wir hier haben, ist dann so quasi der Director's Cut so von den 80er Jahren. Ja. Aber ich meine, das Wesentliche ist natürlich alles drinnen. In der Urversion waren noch einige Dinge, so einige Stellen drin, die mal ein paar Zacken fieser waren. Ja. Als das, was jetzt auch schon drinnen ist, ja, also was einiges aussagt. Ja. Und ich bin zum ersten Mal drauf gestoßen, 2005, ja, ist schon lang her. Da hat, wenn ich mich recht erinnere, der Lorenz Jäger in der FAZ hat das Buch erwähnt und besprochen. Und es gab damals schon so diese Geschichten, dass da immer wieder Boote rüberkommen aus Afrika und diese Einwandererwellen, also über das Meer sich abzeichnen. Ja, und das ist das Thema von dem Buch. Also es geht um eine fiktive Migranteninvasion in ein Europa, das in dem Roman so vage verfremdet ist. Also es ist so eine Art Science Fiction aus der Sicht der 70er Jahre. Ja, aber nur ganz leicht. Also das ist so irgendwann in einer nahen Zukunft. Ja. Für uns ist das jetzt eigentlich schon eine Vergangenheit oder vielmehr eine Gegenwart. Aber jedenfalls ist eben die Geschichte so, also kurz gefasst, dass da so in Indien 1 Million von hungernden Menschen, die es nicht mehr aushält, die eigentlich vom Goldenen Westen träumt, in so baufälligen Dampfern aufbricht, ja, so alten Kolonialdampfern. So eine Flotte steuert auf Europa zu. Ja, und die müssen dazu auch erstmal so um Afrika herum und brauchen halt eine Weile, bis sie da sind. Und sie steuern halt auf Frankreich zu. Nicht? Da kommt man dann so am besten hin, wenn man da so rauffährt. Ja. Auf die Côte d'Azur. Ja, und die erste Szene des Buches spielt auch auf der Côte d'Azur. Also da, wo es halt Ferienort ist und wo die Leute im Westen leben, die sich's gut gehen lassen und Cocktails schlürfen und in der Hängematte liegen, und da kommen dann diese Massen heran. Und was jetzt eben in Frankreich, als da klar wird, die kommen zu uns, ja, entbricht dort in Frankreich so eine manische Art von, was wir halt nennen, Willkommenskultur aus. Ja. Also, dass plötzlich alle Welt so ihr offenes, humanitäres Herz entdeckt und dass man sich freut auf die Brüder, die da kommen und so weiter. Und nur ganz wenige sagen, oh, das kann nicht gut gehen. Ja. Und natürlich ist diese Ladung von Indern, ja, die auch noch, da hat der Autor auch noch eine Gruppe gewählt, die jetzt nicht die ist, die am häufigsten übers Mittelmeer kommt, ja, oder vertritt, die vielleicht in England sich findet, aber es ist im Grunde symbolisch für die Menschen der dritten Welt. Ja. Also das, wie Raspail schildert, einer überbevölkerten, an Hungernot und all diesen Dingen leidenden dritten Welt, die eben nach dem Westen schaut, wie so eine Art Land, wo Milch und Honig fließen, und so ein Paradies, wo man sich aber auch zu Recht das jetzt nimmt, was einem zusteht. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es da so diesen fetten Westen, der halt alles hat und gleichzeitig aber ein fürchterlich schlechtes Gewissen gegenüber diesen Menschen, die da in anderen Ländern hungern. Ja. Also Themen, die alle schon so 1973 da waren. Also das Buch wird oft mit dem Beiwort prophetisch genannt. Ja. Und tatsächlich, als man das mal 2015 gelesen hatte, und da gab es dann diese Willkommenskulturszenen und dieser ganze Luftballon-Wahnsinn und die Bahnhofsklatscher und irgendwie auch so, manchmal konnte man das erleben. Ich habe das in Wien am Westbahnhof gesehen, also wie da wirklich der Westbahnhof überflutet war, also mit so jungen Männern, das waren so, ja, alles so junge arabische Männer, und dann saßen halt irgendwelche grünen Tanten da, die hatten da so ein Handtuch, und da haben die so Teddybären drauf liegen gehabt und haben nicht gewusst, was sie mit ihren Teddybären machen sollen. Ja. weil die waren alle nicht in dem Alter. Die haben sich vorgestellt, dass da so kleine Kinder mit großen Augen kommen. Aber das war nicht so, ja. Und eben vor allem also auch so diese Blüten von so Begeisterung, plötzlich war so das bunte Deutschland gegen das dunkle Deutschland, waren alles Dinge, die in diesem Roman schon vorweggenommen sind, eben auf eine satirische, überspitzte Weise. Ja. Und das ist wichtig, wenn man den Roman liest, das immer im Kopf zu haben, das ist im Grunde eine schwarze Komödie. Ja. Zwar eine, wo einem so das Lachen im Hals stecken bleibt. Ich muss sagen, auch meine erste Lektüre von dem Buch war markerschütternd. Ich weiß, ich habe damals ungefähr um die gleiche Zeit, gab es im Institut für Staatspolitik einen Vortrag von Herwig Birk. Ja. Das ging damals noch, dass der dort aufgetreten ist, ohne dass er eins aufs Dach bekommen hat. Das war ein bekannter Demograf und der hat dann halt so vorgerechnet, weißt du, so nüchtern hat er so eine Folie nach der anderen produziert und halt so vorgerechnet, wie halt so in Deutschland diese Alterspyramide kollabiert, ja, und die Geburtenraten sinken und dann halt diese Kombination, nicht sinkende Geburtenraten plus Masseneinwanderung ist gleich großer Austausch, wie wir es nennen, nicht Bevölkerungsaustausch. Ich weiß, dieses demografische Problem, ja, das eine Riesenrolle spielt in diesem Buch, das ist mir damals so zum ersten Mal so bewusst geworden und dann habe ich das gelesen noch in der alten Übersetzung von Hohenrein und ich fand es halt niederschmetternd, also wie es hätte mal einen Grabstein auf mich draufgehauen. Ja. Ich fand es gar nicht zum Lachen, überhaupt nicht. Ja. Es hat mir auch beim ersten Lesen so richtig zornig gemacht. Ja. Das ist ein Buch, das viele Leute radikalisiert hat. Oder auch red-pilled, wie man heute sagt. Also gerade auch dadurch, dass es so das Ganze in Form nicht. Es ist schon, teilweise hat es schon ein bisschen was Traktatartiges, in dem wieder so verschiedene Leute reden, aber es ist vor allem die Kraft dieser visionären Geschichte, die so stark ist. Ja. Und der Autor Jean Raspail hat es auch so geschildert, dass er da. Vielleicht noch kurz zu Jean Raspail. Er war Jahrgang 1925. Er ist 2020 gestorben, im Alter von 95 Jahren. Also er ist wirklich sehr, sehr alt geworden. Ich habe ihn noch live erlebt in Paris 2016. Da habe ich ihn besucht zusammen mit dem Konrad Weiß. Da war er ja, 91 und war noch sehr frisch, flott, fröhlich. Das war so ein großer, ja, so ein Mann, der ausschaut wie so ein Seebär, ja, weißt du, in seinem Haus hatte der überall so Flaschen, so Flaschenschiffe, nicht? Also die ganze Wände war voll mit so Flaschenschiffen und mit so Gemälden von Seestürmen und so weiter. Und er war ziemlich gut drauf noch im Alter von 91 Jahren und tatsächlich hat er so begonnen, als Expeditionsleiter nach Patagonien in den 40er Jahren. Da gibt es auch so hübsche Fotos von ihm. Sein Gesicht war sehr gallisch, nicht? Er hatte so ein sehr schmales, schön, wirklich ein schönes Gesicht, muss ich sagen, diese strahlend blauen Augen. Und dann hat er so einen Asterix-Brückenbart, so einen Bart gehabt. Ja? Und sah halt wirklich wie so ein Franzose, wie so ein Gallier aus. Ja? Also einer, der eben auch gerne nicht so. Also, von Eroberungen träumt, von Kolonialabenteuern und all das hat er geträumt und dann hat er so Expeditionen gemacht, also zum Beispiel diese Wasserwege von Kanada runter in Süden von USA abgefahren. Da gibt es so Wasserstraßen, ja, da kannst du wirklich komplett so Mississippi und Ohio so runter rudern, ja, und das hat er gemacht. Aber die wichtigste Expedition war nach Patagonien, ein Land, das für ihn eine große Bedeutung hatte. Eben ganz unten beim Südpol und wo es auch sehr unwirtlich ist und wo nur wenige Menschen leben. Und dort hat er erzählt, hat er mal eine Vision gehabt, also Vision, er hat da mal so, ich muss sagen, in der 50er Jahre gewesen sein, sieht er da so in einem Eissturm in der Ferne ein Kanu, das leer war. Ja? Und das war ein Kanu von den Alakalufs, eben ein Volk, das dort unten gelebt hat und zwar in äußerst primitiven Bedingungen. Seenomaden, sowas gibt es, ja. Also die da nicht ansässig waren, aber einfach mit den Booten da immer so von Insel zur Küste gefahren sind, ja. Die sind inzwischen mehr oder weniger ausgerottet, ja. Und das war schon in den 50ern so, dass er da dieses Boot sieht, ja. Und da hat ihn so ein Schauer erfasst und dann irgendwann auch der Gedanke, was ist, wenn das mit uns auch mal passiert, nicht? Diese Idee, dass Völker sterben können, dass Völker verschwinden können, dass das nicht ewig ist. Und er hat diesen Alakalus auch ein Denkmal gesetzt, ein wunderschönes Buch von ihm, das heißt, sie waren die Ersten auf Deutsch, auf Französisch, qui souvient des hommes, also wer erinnert sich an die Menschen. Das ist so eine Art Herlager der Heiligen umgekehrt, wo dann so eben das Unheil kommt, dass die weißen Kolonialisten Eroberer landen in Patagonien und dort dann so quasi irgendwie Tod und Verderben für dieses Volk bringen. Also wo er quasi die Perspektive umgedreht hat. Und das Buch ist tatsächlich auch nicht lustig. Und das Buch ist lustig, wenn man es so mit der richtigen Wellenlänge liest. Also wie gesagt, es ist ein grimmiger, böser, makabrer Humor. Aber erst beim zweiten Lesen ist mir das aufgefallen. Ne? Und das war so, wie das dann zu meiner Übersetzung kam. Das war eben 2015. Unser Verlag hatte schon Paraspal-Bücher gemacht, er hatte schon so einen Nimbus. Ja. Wir haben gemacht Der letzte Franzose, das war so eine Sammlung von Essays, die habe auch ich gemacht. Da war einer drin, der hieß Big Other. Das war ein Essay anlässlich einer Neuausgabe von Herlager der Heiligen in Frankreich 2011, glaube ich, die sehr erfolgreich war. Also das ist auch immer so ein Muster, das Buch wird so alle paar Jahre wieder neu aufgelegt, dann gibt es einen richtigen Run drauf. Ja. Und da hat er eben einen Essay geschrieben, so einen Rückblick auf Herlager der Heiligen und auch geschrieben, wie halt die heutige Welt sich so nach diesem Maßstab, was er nennt, den Big Other, nicht vom Big Brother, der so alles sieht und alles überwacht, ist jetzt halt der Big Other, der große Andere, der immer schaut irgendwie, ob du ein schlechtes Gewissen hast, ob du die Differenz bemerkst zwischen ihm. Also diese Gedanke, dass der Andere immer wichtiger ist als wir selber, der Gedanke von so einer fernsten Liebe eigentlich, die so sagt, sie ist eine Nächstenliebe, so dieser Gedanke, dass die ganze Welt im Grunde also umarmt und erlöst und gerettet werden muss und so weiter. Oder dass irgendwie Minderheiten immer so über den Mehrheiten stehen und dass man auf die Gefühle von Minderheiten Rücksicht nehmen muss und dass man auch das eigene runterfahren muss gegenüber Minderheiten. Das ist so die Tyrannei von Big Other, das ist so die Idee, der schaut dich an und sagt da, bist du eh nicht diskriminierend gegenüber diesem Menschen mit anderer Hautfarbe oder verhältst du dich jetzt sich kulturell appropriierend, wenn du Indianer, dich als Indianer verkleidest und solche Dinge. Ja. Und das ist ein sehr guter, sehr starker Essay, das war so 2011, glaube ich. Ja. Und wir haben gemacht den Roman Die sieben Reiter verlassen die Stadt. Das ist eben nach Herlager der Heiligen. Also Raspal fängt an als Reiseschriftsteller. Also er fängt eigentlich an als Reiseleiter, als Expeditionsleiter und dann beginnt er drüber zu schreiben über diese Reisen. Und langsam beginnt er so erste Romanversuche zu machen, Anfang der 60er Jahre und Kurzgeschichten zu schreiben, alle basierend auf seinen Reiseerlebnissen. Ja. Und er erzählt dann eben, ungefähr 1970 hat er sich da aufgehalten, so an der Côte d'Azur in einer Villa und dann hat er plötzlich, eine Vision, ja, so wie der andere Johannes, also Jean, der Johannes auf Patmos, ja, der das so plötzlich eine apokalyptische Vision hat und der schaut so übers Meer und sagt, was ist, wenn sie zu uns kommen? Was ist, wenn die wirklich jetzt alle ernst machen und zu uns kommen? Was dann? Ja? Und was er so gesehen hat, was er fieberhaft niedergeschrieben hat innerhalb von wenigen Monaten, war eben diese Vision mehr oder weniger. Also ich finde, das merkt man dem Buch auch an, dass da sowas tatsächlich Fieberhaftes, Visionäres ist. Ja? Etwas, das getrieben ist, also von Entsetzen, von Angst. Ja? Aber etwas, das jetzt auch nicht, das ist auch nicht vom Himmel gefallen, das ist nicht in der Kristallkugel bloß gesehen, sondern das ist natürlich auch erwachsen aus Tendenzen der Zeit, die er damals beobachten konnte. Ja. Das ist wichtig zu betonen, weil es ist für viele Leser heute auf so ein unglaubliches Erlebnis, das kann nicht sein, das hat er 1973 geschrieben. Ja. Wie gibt es das? Nicht, weil er übernatürliche Kräfte hat, sondern weil er einfach so bestimmte Tendenzen verfolgt hat, vor allem in Frankreich. Das ist ein wichtiger Kontext von dem Buch, die Dekolonialisierung, also diese ganze Schlappe, die Frankreich da im Algerienkrieg erleidet und eben die wichtigste Kolonie verliert, Algerien, und dann schon kurz danach immer mehr einsetzt, so eine Art, nicht, was bei uns in Deutschland die Vergangenheitsbewältigung war mit Nationalsozialismus, diese Aufarbeitung der kolonialen Schuld gegenüber diesen Ländern, ja, die man da ausgebeutet hat und so in der Gegensatz dann so klar ist, das sind die Armen, wir sind die Reichen, warum sind sie so arm? Weil wir sie ausgebeutet haben. So. Und natürlich auch so der Aufstieg von radikalen Linken in den 60er Jahren, die eben auch eine Rolle spielen. Da gibt es in dem Buch auch schon so Antifa-artige, Refugees-Welcome-artige Horden, ja, also die auch sehr gewalttätig sind. Und wo Raspail aber auch so eine, auf manche Figuren von ihnen eine differenzierte Sicht hat, ja, wo er sagt, die könnten unter anderen Umständen, ja, wären das vielleicht so tollkühne Eroberer gewesen, ja, die hätten ein Aztekenreich erobert oder in Afrika, oder im Kongo gekämpft, die haben nichts zu tun, die brauchen einen Kampf, was sollen sie machen, ja. Also jedenfalls dieses postkoloniale Trauma spielt da eine große Rolle, auch darin, dass dann so am Ende so eine der letzten Truppen, die dieser Invasion Widerstand leistet, das sind dann so Fallschirmjäger, die alle schon so beim Putsch in Algerien dabei waren 1961, und das sind so die richtig letzten harten Knochen, ja, die aber sich überhaupt keine Illusionen mehr über irgendwas machen und die dann halt aus diesem letzten vergeblichen Kampf noch so, so einen makabren Spaß machen. Ja. Und ja, also eben 2015, ihr merkt, ich habe so einen eher meandernden Stil, ich mache mir niemand Notizen, weil ich halte mich eh nicht dran. Ich neige manchmal dazu, ein bisschen abzuschweifen, aber ich schaue, dass ich den Faden in der Hand behalte. 2015 hat sich diese Flüchtlingskrise, diese Fluten, die da kamen, eben übers Meer, das hat sich immer mehr verschärft, ja? Also bis zu dem Punkt, wo Leute, die den Roman kannten, sagten, naja, das ist jetzt wieder mal Herlager der Heiligen live, ja? Und Götz Kubitschek meinte, lass uns den Roman neu rausbringen und ich soll mir diesen alten Übersetzung durchschauen und ein bisschen frisieren. Und dann habe ich angefangen zu lesen und habe ich langsam gemerkt, das ist mir beim ersten Lesen, habe ich das nicht gesehen. Ich hatte das französische Original, auweia, das ist wirklich schlecht. Also es war sprachlich nicht besonders gut. Es haben große Teile gefehlt, die waren einfach weggeschnitten. Und manche Sachen waren einfach so völlig unsinnig übersetzt. Also meine Lieblingsgeschichte ist die, da gibt es so einen Zeitungsredakteur von so einer einsamen konservativen Zeitung, das ist so eine Art Junge Freiheit, ja, aber halt noch so ein paar Schubladen kleiner und kauziger. Und der Redakteur, das ist der Maschfer, das ist so der einzig Unbeugsame, der irgendwie sagt, der warnt und sagt, na komm, das wird nicht gut gehen, ja, während alle anderen jubeln und sagen, Refugees, hey, komm, sie sollen alle kommen. Und da heißt es, dass er jeden Abend sich mit einem Typen trifft namens Julien Nass, ja. Und es wird so helfen, was ist das für ein Typ? Wer ist der Julien Nass? Der taucht da auf und taucht da nie wieder auf. Und dann recherchiere ich und komme drauf, der Julien Nass ist ein Rotwein. Ja? Das heißt, der Maschfer besäuft sich jeden Abend mit dem Julien Nass. Ja? Also das ist es. Ja? Und das hat der Übersetzer nicht verstanden. Ja? Der dachte, Julien Nass ist ein Typ. Ja? Ist aber kein Typ, ist ein Rotwein. Na gut, so viel dazu. Also und auch beim Lesen habe ich dann gemerkt, also ja, also ich hatte, da gibt es auch eine englische Übersetzung aus den 70er Jahren, inzwischen gibt es eine neue englische Übersetzung, ganz funkelnagelneu. Die englische Übersetzung aus den 70er Jahren, die basiert auf dieser ersten Version, die später verändert wurde. Da konnte ich einen Vergleich haben, der hat sich so ein bisschen mehr getraut und dann habe ich gedacht, das mache ich jetzt auch und habe so versucht, den makabren Humor ein bisschen mehr rauszukitzeln. Ja. Ja, wie gesagt, das ist jetzt nicht ein Schenkelklopfer, ja, an manchen Stellen schon, aber es ist etwas, wo einem das Lachen im Hals stecken bleibt. Und vor allem ist es auch so, und das ist die wirklich bemerkenswerte Dimension von dem Buch für mich, dass diese Einwandererflut, die dann so kommt und im Grunde, also quasi, das wird offenbar, ja, dass der ganze Westen eigentlich sich nicht mehr verteidigen kann, dass die Leute alle so an universalistische Werte glauben, dass sie ein sehr naives Bild haben von Menschen und von Menschheitsidealen und das ist der Grund, warum sie am Ende, wenn dann so diese Armee kommt, ja, diese Armada, diese Armee der Hoffnungslosen, und in dem Roman ist es auch so, dass im Gegensatz zu 2015 sind das auch wirklich so richtig hoffnungslose, abgemagerte Hungergestalten, ja. Das ist nicht eine Armee von syrischen, also ISIS-Kämpfern, die da kommt, ja. Sondern das ist tatsächlich eine Armee von Elendsgestalten, die da auftritt. Und die landen dann an einem Ostersonntag, ja, eine symbolische Bedeutung, die eine große Rolle spielt. Und die Soldaten, die da aufmarschieren, die können nicht schießen. Ja. Die müssten jetzt eigentlich schießen, aber das sind Unbewaffnete, die haben nichts, die haben nur ihre Armut. Ja. Sie sagen, die müssen die Grenzen verteidigen. Sie sagen, nein, wie kann ich die Grenzen verteidigen? Diese armen Menschen, ja. die leiden ja fürchterlich, die muss man reinlassen. Und am Ende, die einzigen, die wie gesagt übrig bleiben, sind dann nur diese Fallschirmspringer, Haudegen, ja, neben einigen anderen skurrilen Figuren. Aber das ist eben so der Punkt, dass da irgendwie eine Wehrlosigkeit da ist gegenüber diesen Maßen, die mit diesen starken humanitären Gefühlen zusammenhängt, die auch nicht völlig verkehrt sind. Ja? Das ist etwas, was auch immer wieder betont wird. Ne? Das Buch ist schon jetzt nicht ein Roman, der jetzt sehr subtil ist in der Charakterzeichnung, gar nicht, sondern die Figuren haben auch was Comics-artiges. Ja? Manchmal habe ich mich sogar ein bisschen an so René Goscinny, Asterix erinnert gefühlt. Aber ich sage das nicht negativ, gar nicht. Ja? Die Figuren sind oft so Typen, Träger von Ideen, ja, aber das macht nichts. Ja. Und gleichzeitig merkt man aber, dass in den Erzählungen ist das oft viel komplexer, als dass man nur sagt, ja, okay, die Einwanderer sind jetzt die Bösen und wir sind die Guten, oder wir sollten die Guten sind die, die sagen, wir müssen die Grenzen verteidigen. Ja. Das sind nur ganz wenige. So einfach ist das nicht. Also die moralischen Fragen, die das Ganze aufwirft, die sind schon sehr komplex, ja. Aber das Grundgefühl ist natürlich an dieses Leiden, ja, an diesem Ende der westlichen Welt, also diesem Untergehen der westlichen Welt, dieses innere Morschsein. Ja. Und immer wieder wird in dem Buch so die Frage aufgestellt, so wie konnte es dazu kommen? Ja? Was ist die Antwort? Was ist die Erklärung für all diese Dinge? Ja? Und es gibt keine einzige Erklärung, es gibt verschiedene Dinge. Sagt, sind es die Massenmedien? Ist es die universalistische Ideologie? Ist es irgendwie dieses oder jenes? Ja? Ist es der Verlust des Glaubens? Ja? Das ist eine Sache, die eine große Rolle spielt. Und das, um da zurückzukommen, ich bin da wieder weg, mir andert, das ist für mich der Punkt, was das Buch so bemerkenswert macht, ist, dass da eben das Ganze aber auch erzählt wird, tatsächlich als eine Art Apokalypse, als eine Art schwarze Travestie oder Parodie auf die christliche Heilsgeschichte. Denn es beginnt damit, dass sich da in diesen Massen in Indien plötzlich ein Prophet findet und der kommt aus der untersten Kaste von ein Wort, das ich auch früher nicht kannte, die Kotkneter. Ja? Das sind die Parias, ja, die untersten Kasten, und der Job ist tatsächlich, dass sie dann so Kumis, ja, so auskneten, ja, bis das trocken ist, und daraus kann man dann Briketts machen. Ja. Damit kann man eine Hütten bauen, ja, oder die kann man verheizen, ich weiß nicht genau. Ja. Jedenfalls dieser Kotkneter, der das aus dem Alleruntersten kommt, ja, der trägt dann auf seinen Schultern ein Wesen, das wird bezeichnet als die Missgeburt. Und das ist im Grunde so ein, was weiß ich, dysgenetisch verstümmeltes Kind, das nur mehr so, oder Kind kann man es nicht nennen, aber es ist halt so ein Wesen, wo das so statt einem Mund ist nur so eine Fleischklappe, die auf und zu geht, und die Hände und Beine sind so Stummel, und dieses Wesen hat aber offenbar so übernatürliche Kräfte, das hat so einen Blick, so einen dämonischen, und das scheint sozusagen sogar der Antrieb zu sein, und dieser Paria trägt es auf den Schultern, und das ist klar, das ist der Antichristophoros. Ja. Er ist nicht der Christophoros, er ist der Antichristophoros, denn diese Figur, wird immer deutlicher, ist eine Art Antichrist, ja, ist eine dämonische Figur, die eben, und hier kommt auch der Titel, nicht, das Heerlager der Heiligen, aus dem Offenbarung des Johannes, also wo dann auch am Ende der Zeit, da steigen dann die Völker Gog und Magog, so werden sie genannt, auf gegen die letzten verbliebenen Gläubigen, nicht die Heerschlager der Heiligen, das sind die letzten Verbliebenen, ja, die noch an Gott glauben. Ja. Die sind umzingelt und die sind in der Minderheit, und überall um sie herum kommen diese bösartigen Völker und diese dämonischen Figuren, nicht, also wie so der Prophet und das Tier mit den sieben Köpfen und die Hure Babylon. Ja. Und in der Apokalypse des Johannes gibt es aber ein Happy End, da kommt ein Blitz vom Himmel, wie so eine Art göttliche Atombombe, und die Bösen werden besiegt, ja, und das ist hier nicht so. Ja. Also schon der Titel, das Heerlager der Heiligen, ist ausgesprochen ironisch. Ja. Und er verweist eben auf diese Bezugnahme zur Offenbarung des Johannes. Ah ja, hier haben wir das noch reingequetscht. Da heißt es so: Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnisse, und er wird ausgehen und verführen die Völker in den vier Ecken der Erde und er wird sie versammeln zum Streite, deren Zahl ist wie der Sand des Meeres. Und sie zogen herauf über die Breite der Erde, umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Also daher kommt der Titel. Ja. Und das ist eine, also geplant ist, ich werde nicht nur das Buch vorstellen, sondern auch ein paar Passagen lesen. Ja. Ich weiß nicht, was Kollege Pomerenik gelesen hat, muss mich dann auch...
Zweites bis viertes Kapitel haben wir gelesen.
Habt ihr das gelesen mit dem Hippie und dem ja. Und er schießt den Hippen nieder. Okay, gut, dann brauchen wir das nicht lesen. Ja. Aber da gibt es eben, da gibt es dann eben so eine Szene, wo dieser Prophet, also überhaupt die ganzen Götter des Orients anruft, ja, die indischen Götter, den ganzen Pantheon der indischen Götter, aber auch Allah und Buddha und so weiter. Und die ziehen jetzt los gegen Westen, wie auf einen Art Eroberungsfeldzug. Und im Westen, da gibt es nur mehr so einen kleinen wehrlosen Gott, also das wird auch so wirklich geschildert, das ist so. Aber haben Sie das gelesen, diese Stelle? Mit dem wo die Götter da den kleinen Gott da vom Kreuz holen und gut, das lesen wir. Also es ist auch eine Art metaphysischer Kreuzzug. Also das ist auch etwas, was von Bedeutung ist für Raspal. Ich habe eine Theorie, ich habe sie nicht ganz bestätigt. Heute ist er bekannt, also dafür, dass er auch, also nicht nur Autor von diesem ziemlich barmutlosen Buch ist, sondern auch der Autor von sehr romantischen Romanen, die freilich auch sehr ähnliche Themen verarbeiten, aber auf eine andere romantische Weise, dass er dann in späteren Jahren so zum Royalisten wurde, also zum Anhänger der Idee des Königs, also eine romantische Idee, also eine antimoderne Idee. Und das aber eng verbunden mit so einem ja, sehr französischen, traditionalistischen Katholizismus. Ja. Und Heerlager der Heiligen ist aber über weite Stellen im Grunde also wirklich eine unglaubliche Tirade gegen das Christentum. Das muss man wirklich sagen. Also da kommen beide Kirchen ausgesprochen schlecht weg, ja, also sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche. Das ist immer wieder ein Thema. Die Frage, ist es das Christentum, ist es diese universalistische Auffassung des Menschen, ist es die Idee der Nächstenliebe, die Idee der Gewaltlosigkeit, sind das diese Ideen, die schuld dran sind, ja? Dass der Westen so aufgeweicht ist und sich nicht wehren kann gegen Invasoren, die von außen kommen. Vor allem, wenn die dann auch selber so appellieren an unser Mitgefühl, an unsere Barmherzigkeit, unsere Nächstenliebe. Nicht? Das ist ja etwas, was ja ein großes Thema war während der Flüchtlingskrise. Dass es ja darum geht, man muss den Menschen helfen. Ja? Und darum muss man sie alle reinlassen. Und das müssen wir tun. Das ist ein christliches Gebot. Nicht? Und es ist ja auch so, jedes Jahr gibt es dann immer wieder den Witz, die AfD wissen nicht, dass Jesus ein Flüchtling war und so weiter. Ja. Also das heißt, das ist ja alles schon drinnen. Ja. Also gleichzeitig gibt es aber auch ein bisschen ein Schlupfloch, ja, dass diese katholische Kirche, ja, die vor allem die wichtigste Rolle spielt, die evangelische ist nur so der Sidekick. Ja. Die katholische Kirche ist natürlich eine postkonziliare Kirche, also nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, eine, die halt diese ganze lateinamerikanische Befreiungstheologie Eingang genommen hat und eben alle möglichen linken Ideen. Da gibt es einen Papst, der heißt lustigerweise Benedikt XVI. Also als diese Übersetzung rauskam, gab es noch den Benedikt XVI. Als Papst. Und der Papst hat aber mehr zu tun mit dem Papst Franziskus, finde ich. Ja. Der Papst ist einer, der so freiwillig auf seinen Reichtum verzichtet hat, um zu zeigen, also, dass die Kirche ja eigentlich nicht prunken und protzen soll. Und das Ironische ist, dass die armen Leute, also die einfachen Leute in Italien, die sind ganz enttäuscht, die wollen, dass ein Papst schön ist und mit einem tollen Auto fährt und so. Also jedenfalls, also die katholische Kirche kommt enorm schlecht weg, ja. Das Christentum kommt schlecht weg. Ich glaube, dass bei Raspal diese Wende, ja, zu dieser romantischen, traditional-katholischen Königsidee erst nach diesem Alpdruck kam. Das war für ihn so die Flucht, oder sagen die Utopie, die Traum, in den er sich dann geflüchtet hat nachher. Denn es war für ihn auch Zeit seines Lebens ein beklemmendes Buch, also eins, über das er immer wieder gesprochen hat. Immer wieder hat man alle 10 Jahre interviewt und gesagt, na, fühlen Sie sich jetzt bestätigt, das Prophet sagt, ja natürlich, und es wird noch schlimmer kommen, es kam noch schlimmer. Aber für ihn war der Ausweg über eben Dinge zu schreiben, die für ihn ideal waren. Ich glaube, dass diese Wende zum Katholizismus dieser Art, ja, bei Raspail erst nach diesem Buch kam. Und gibt auch Indizien in den Stellen, die er gestrichen hat, ja, in der ersten Fassung. Das müsste man mal extra rausbringen. Aber falls ihr, die das kennen, wissen, es gibt da so eine Gruppe von altersschwachen Mönchen, also auch eine der besten Szenen des Buches, die da eben in der Apokalypse lesen und wissen, aha, da kommen jetzt nicht 1 Million Christusse, wie so die progressiven Pfarrer sagen, sondern da kommt jetzt der Antichrist. Ja. Und die ziehen dann los, eine Prozession ans Ufer, wo die Schiffe landen, tragen so eine Monstranz vor sich her, um so quasi dem Antichristen standzuhalten. Die sind aber alle uralt, ja, und schleppen sich so dahin, und die Szene kriegt dann so was Slapstick-artiges, wie das einem nach dem anderen hinfällt. Ja. Und dann gibt es irgendwann eben so ein Gespräch zwischen dem Abt und einem der Pfarrer, und der Abt gesteht, dass er nicht gläubig ist, dass er eigentlich gar nicht an Gott glaubt, dass er eigentlich nur unter Tradition willen das Ganze hochhält. Und das ist, was er bis zum Letzten tun möchte und dem Ganzen entgegenhalten möchte. Diese schöne Geste der Tradition, und das ist ein Leitmotiv in allen Romanen von Jean Raspail. Also auch wenn die so oberflächlich sehr unterschiedlich sind von Herlag der Heiligen, ist das immer alles drinnen. Also im Grunde, mein Freund Konrad Weiß sagt, er war ein One-Trick-Pony. Ja. Also das ist vielleicht nicht so offensichtlich auf den ersten Blick, weil die Romane sehr unterschiedliche Stoffe haben, aber tatsächlich, wenn man das liest, wird man das finden. So, also im Roman geht das dann auch ganz furchtbar schlecht aus. Im Grunde kollabiert dann der ganze Westen, also nicht nur unter der Flut der Einwanderer, die von außen kommt, aber auch die, die schon da sind, nicht erwachen dann in den Städten. Da schreibt es die ganzen Kehrbesenjäger und die Araber bei der Müllabfuhr und sonstige, also all die Massen, die da importiert worden sind und die Drecksarbeit machen und in Ghettos leben, die schließen sich so dieser Revolte an. Ja. Es ist auch so ein bisschen eine kleine Revolte des Ressentiments, eine Revolte von unten gegen oben, die dann alles umstürzt. Und im Vorwort zu der Fassung von 85, das ist die gültig ist für Raspail. Da hat er auch sehr ausführlich über diese demografischen Fragen geschrieben, die dann bei vielen Rechten wirklich zur Obsession, zur fixen Idee wären. Es ist bedauerlich, dass wir das nicht aufnehmen konnten in unserer Ausgabe, aber da rechnet er halt einfach so vor und sagt, naja, schaut mal auf die Karte, wie viele Menschen leben in der weißen Welt, wie viele Menschen in Afrika, Subsahara-Afrika, Indien, Pakistan, China, ja. Und das hat sich natürlich verschärft. Ja. Also der Großteil der Welt ist nicht weiß wie wir, der Großteil der Welt ist farbig. Ja. Und das sind Menschen, die immer mehr und mehr und mehr werden. Aber es ist eben Tatsache, dass, auch wenn man das jetzt nicht moralistisch sieht, dass sich natürlich so der Reichtum der Welt, ja, in den westlichen, in den weißen Ländern konzentriert. Und dass es da eben so ein gewaltiges Ungleichgewicht gibt. Ja. Und viele der Ängste, die so mit dem großen Austausch verbunden sind, haben eben mit Demografie zu tun. Also mit der Sache, die werden immer mehr, wir werden immer weniger. Wir verschwinden auch durch Verdrängung, durch Vermischung und so weiter. Also dieses Gefühl, da einfach zu verschwinden, ja, weil das so viele sind. Ja. Und das ist, was auch ein starkes Motiv ist in Herlage der Heiligen, dass Raspail redet sehr offen, ja, über Rassenfragen, Rassenunterschiede. Er nimmt sich da kein Blatt vom Mund, er ist aus einer ganz anderen Generation. Das ist, was für manche auch so ein Schocker ist. Ja. Aber der wahre Horror ist nicht vor der Rasse, sondern von der Masse. Und das ist eben auch ein Leitmotiv in dem Buch, dieser Horror, ja, vor Massen von Menschen, seien das jetzt diese Inder, seien das die Franzosen, die irgendwie in Hysterie geraten, seien das die Massenmedien, seien das überhaupt so Orte, wo man sich nicht mehr bewegen kann, weil da so viele Menschen sind, ja, ganz einfach gesagt. Ja. Also die Masse im Sinn von Menge sind zu viele, ja, aber auch die Masse im Sinn von, die Köpfe sind alle gleich. Ja. Und die denken, die gehen da unter und verschwinden und werden verschluckt. Ja. Also das ist ein ganz wesentliches Motiv. Gut, schau mal, dass wir, ihr seid alle schon müde, oder wie geht's euch? Seid ihr frisch? Also, wir haben leider ein bisschen später angefangen. Ich würde jetzt mal übergehen, dass wir da so ein paar ausgesuchte Szenen lesen. Es gibt einige, die mir immer besonderen Spaß machen. Ich hatte neulich auch wieder in Wien eine Lesung. So, pass auf, da gibt es eben am Anfang, als es losgeht, ja, gibt es da so einen Konsul, so einen französischen Konsul, ja, und der sieht, was da irgendwie beginnt sich so zusammenzubrauen, ja, also vor seiner Botschaft, wo diese Menschenmenge da ist. Und das ist übrigens auch also ein sehr politisch unkorrekter Aspekt. Diese Menschen, die sind auch so vollkommen, zum großen Teil so genetisch degeneriert, ja, weil es so viele sind. Ja. Es ist richtig so ein bisschen eine unterschwellig eugenische Idee drinnen, ja, aber es ist das Wesentliche ist, diese Menschen haben eine gewaltige Fruchtbarkeit und da werden immer mehr und mehr und mehr Körper, also in die Welt, also quasi geschlechtsverkehrt, das ist ein Wort, das ich gerade erfunden habe, und die wollen alle essen, die wollen alle leben, die wollen atmen und die haben keinen Platz mehr, wo sollen sie hin, ja, und das wird immer in so sehr drastischen Szenen geschildert. Aber
das 5. und 6. Kapitel hatten wir auch schon gelesen.
Ah ja, okay. Na, das 6. Kapitel, ja. Wo er sagt, Mitleid, immer dieses erbärmliche, widerliche Mitleid, das da, nee, wo der Konsul spricht.
Vor der Botschaft.
Vor der Botschaft? Nein, ich meine jetzt eine Szene in der Botschaft. Also pass auf, da hat der Konsul so einen Haufen merkwürdiger Leute um sich versammelt. Und okay, es geht so los. Mitleid, sagte der Konsul, immer dieses erbärmliche, widerliche, hassenswerte Mitleid. Ich weiß, Sie nennen es Nächstenliebe, Solidarität, Weltgewissen und so weiter. Aber wenn ich Sie anschaue, sehe ich in jedem von Ihnen nur Selbstverachtung und Verachtung dessen, wofür Sie stehen. Vor allem, was soll das überhaupt heißen? Und wohin soll es führen? Bedenken Sie doch die Konsequenzen Ihres allzu willfährigen Mitleids. Das ist doch geradezu kriminell. Nur ein Wahnsinniger und ein Verzweifelter kann so blind sein wie Sie. Mit verbundener Stirn sah sich der Konsul in seinem Büro einem Dutzend Personen gegenüber, die auf ihren Holzstühlen aufgereiht saßen wie Apostelfiguren auf der Fassade einer Kirche. Sie hatten alle dieselbe weiße Hautfarbe, dieselben schmalen Gesichter und dieselbe schlichte Kleidung. Shorts oder Leinenhosen, khakifarbene Hemden und Sandalen. Vor allem aber war in ihren Augen jenes gewisse tiefe Flackern zu sehen, wie man es von Propheten, Schwärmern, Weltverbesserern, Fanatikern, Märtyrern, besessenen Verbrechern und halluzinierenden Visionären kennt. Oder ganz einfach von all jenen, die ihr Bewusstsein gespalten haben, weil sie sich in ihrer eigenen Haut nicht wohlfühlen. Unter ihnen befand sich auch ein Bischof. Er unterschied sich jedoch in keiner Weise von dem Missionsarzt oder von dem säkularen Idealisten an seiner Seite. Auch der atheistische Philosoph und der abtrünnige katholische Schriftsteller, der zum Buddhismus übergetreten war, gehörten zum selben Typus. Die beiden Letzteren waren die geistigen Köpfe der kleinen Gruppe. Sie alle schwiegen. Also im Grunde ist das jetzt so eine Parade von so, wie ich sage, westlichen, linken, humanitären, Intellektuellen, die da so karikiert werden als so wahnsinnige Besessene mit flackernden Augen, mit denen auch irgendwie was nicht stimmt. Ja? Also da ist auch so natürlich auch viel Nietzsche in diesem Katholiken-Raspal drinnen. Ganz klar. Ja? Sie sind zu weit gegangen, sagte der Konsul. Und sie taten es mit Absicht, weil sie konsequent ihren Überzeugungen folgten. Wissen Sie, wie viele Kinder des Ganges sie bislang nach Belgien geschickt haben? Ich spreche nicht einmal von Europas Gesamtheit, wo einzelne nüchtern denkende Länder ihre Grenzen schon viel früher als wir dicht gemacht haben. 40.000 in 5 Jahren. Dabei konnten sie auf die zermürbten Seelen unserer braven Landleute zählen, denen sie systematisch alle möglichen Gewissensbisse eingetrichtert haben, um die christliche Nächstenliebe für ihre seltsamen Zwecke zu missbrauchen. Vor allem in unseren blühenden bürgerlichen Mittelschichten haben sie erniedrigende Komplexe gezüchtet. 40.000, etwa so viel wie die französischen Kanadier Mitte des 18. Jahrhunderts. Sie haben im Herzen unserer weißen Welt ein flächendeckendes Rassenproblem geschaffen, das uns alle zerstören wird. Und das ist offenbar ihr Ziel. Keiner von ihnen besitzt noch den Stolz seiner weißen Haut und weiß, was sie bedeutet. Also es ist nicht nur so, dass er ihnen sagt, ihr befürwortet das, ihr findet es gut, dass man diese Leute hierher holt. Er wirft ihnen auch vor, dass sie das selber aktiv tun. Also das heißt, das sind Täter, das sind Leute, die sagen, kommt rein, wir wollen euch alle hier haben, aus welchem Grund auch immer. Weder Stolz noch überhaupt ein Bewusstsein dafür, bemerkte eine der Statuen. Das ist der Preis für die Gleichheit unter den Menschen. Wir werden ihn bezahlen. So, springen wir jetzt ein bisschen weiter. Ja, das ist witzig. Ja, da gibt es auch den Bischof. Das ist natürlich auch so ein ganz progressiver Bischof, so wie wir sie heute auch kennen. Gibt es eine ganze Menge. Da haben sie ja ganze Arbeit geleistet, Hochwürden, sagte der Konsul. Sie sind mir ein Prachtexemplar eines römisch-katholischen Bischofs. Aufgestiegen zum Condottiere der Heiden. Sie haben sich den Zeitpunkt gut ausgewählt. An Armen fehlt es nicht. Sie zählen Millionen. Dieses Jahr ist noch keine 3 Monate alt und schon ist die Hälfte dieser Provinz von Hungersnöten heimgesucht. Die Regierungen dieser Gebiete sind völlig überfordert. Was auch kommen mag, sie werden sich die Hände in Unschuld waschen. Das haben sie uns heute Morgen unmissverständlich mitgeteilt. Und was machen sie unterdessen? Sie legen Zeugnis ab. So nennt man das doch in ihren Kreisen, nicht wahr? Sie legen Zeugnis ab. Von was eigentlich? Von ihrem Glauben, ihrer Religion, ihrer christlichen Kultur? Keineswegs, sie legen Zeugnis ab wider sich selbst. Sie sind zu einem Verächter des Abendlandes geworden. Merken Sie denn, dass die armen Teufel, die Ihnen nachlaufen, das nicht merken? Blasse Haut und blasse, schwächliche Überzeugungen, das ist in Ihren Augen eines. Sie wird dann deutlich, dass Sie sich selbst aufgegeben haben und Sie haben sie auch noch auf diese Spur geführt. Von all Ihren Predigten haben diese Leute nichts weiter behalten, als dass das Abendland stinkreich ist. Und in ihnen sehen sie einen symbolischen Vertreter dieses Überflusses. Sie repräsentieren den Reichtum einer anderen Welt und durch ihre bloße Anwesenheit vermitteln sie ihren Schäfchen, dass sie ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie diesen nicht mit ihnen teilen. Das ist ja sehr hübsch, wie sie alle die Asketen spielen und den Curry mit der Hand essen, wie sie das Land mit Experten überziehen, die ihre Weisheiten verbreiten und leben wie die Bauern. Aber sie sind für dieses Land nichts weiter als eine permanente Versuchung. Das müssen sie doch wissen. Nach all unserer Entwicklungshilfe, nach all unserer ärztlichen Versorgung und all unserer technischen Beratung haben die Armen herausgefunden, dass es einfacher ist, sie anzuflehen. Nimm meinen Sohn, nimm meine Tochter, nimm mich selbst und meine ganze Familie und führe uns in dein Land. Diese Idee hat sich rasch verbreitet und flugs ist sie ihnen über den Kopf gewachsen. Eine Flut, eine unkontrollierbare Flutwelle bahnt sich an. Gott sei Dank liegt noch ein Meer zu diesem Land und unserem Europa. Ja, das Meer ist noch da, in der Tat, es ist noch da, sagte eine vierte Statue, die diesen Gedanken offenbar erst durchsickern lassen musste. Diese Statue, ich springe ein bisschen weiter, die vom Meer gesprochen hatte, erhob sich. Es war der atheistische Philosoph, der hierzulande unter dem Namen Ballon bekannt ist. Pässe, Nationen, Religionen, Ideale, Rassen, Grenzen und Meere – alles Quatsch, sagte Ballon. Ohne ein weiteres Wort verließ er den Raum. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie mir zugehört haben, sagte der Konsul. Wir werden uns wohl nicht mehr wiedersehen. Mein Amt hat keinerlei Bedeutung mehr für Sie. Ich nehme an, dass Sie deshalb so geduldig waren, wie mit einem Sterbenden. Irrtum, sagte der Bischof, wir werden beide sterben, wenn wir auf gegenüberliegenden Seiten stehen. Ich werde Indien nicht mehr verlassen. Nachdem Ballon durch das Gittertor des Konsulats gegangen war, hatte er sich einen Weg durch die Menge gebahnt. Ein paar besonders monströse Kinder klammerten sich an seine Beine und sabberten auf seine Hosen. Ballon und die Missgeburten zogen sich gegenseitig magisch an und er stopfte klebrige Bonbons, die er stets bei sich trug, in ihre unförmigen Mäuler. Als er den großen Fäkalienfürsten erblickte, das ist der Kotkneter, von dem ich gesprochen habe, ja, der Parier, ja, auf dessen Schultern immer noch das scheußliche Totem saß, rief er ihm zu, »Und du, Kotkneter, was suchst du hier?« Nimm uns mit, ich bitte dich. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Heute noch, stieß der arme Teufel ungläubig hervor. Balau lächelte ihn liebevoll an. Vielleicht ist dies eine Erklärung. Also, das ist natürlich, Jesus sagt es zum Schächer am Kreuz. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Das heißt, das zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Buch, so eine satanische Umkehrung der christlichen Heilsgeschichte und der Motive. Und da springen wir zu einer, finde ich, mit der wichtigsten Stellen, nämlich das Gleichnis vom kleinen Gott des Abendlandes. Ja, fangen wir hier an. Es ist wieder Balan, der atheistische Philosoph. Der geht so durch und der sieht das alles mit seinem gewissen Freude, ja, was das sich zusammenbraut und kommt. Er ist eigentlich auch Teil dieser satanischen Macht. Ja. Oh Herr, sagt er zu sich selbst, du hast doch genauso wie ich in den letzten 3 Tagen diesen Kotkneter gehört, wie am laufenden Band Blödsinn gequatscht hat. Jede Wette, du bereust es schon jetzt, dass ein einziges Lächeln von mir ausgereicht hat, um aus ihm einen richtig großen Volkstribun zu machen. Hör dir diesen Scheiße-Schlucker doch an. 1000 Jahre Armut und Verrohung, und was ist das Resultat? Der übelste Demagoge, den das Volk dieses Landes jemals hervorgebracht hat. Keine Ahnung, ob du mit deinem Wunder zufrieden bist, aber das musste ja irgendwann so kommen. Wer sein ganzes Leben lang die Scheißhäuser des Ganges ausräumt und Tag für Tag die gesammelte Scheiße mit seinen Fingern knetet, kann der sich noch Illusionen über die Natur des Menschen machen? Er hatte alles begriffen, er wusste nur noch nicht, dass er es begriffen hatte. Jetzt weiß er es und du und ich, wir wissen, wohin das führen wird, nicht wahr? War das allen Ernstes deine Absicht? Ich warte lieber das Ergebnis ab, bevor ich an dich zu glauben beginne. Immerhin, das wäre das erste Mal, dass du uns einen intelligenten und nachvollziehbaren Beweis für deine Existenz lieferst. Zwischen den Holzpfählen am Kai trieben Leichen, deren aufgeweichte Sares im dunklen Wasser wie ein bunter Teppich leuchteten. Einige regten sich noch, aber die meisten waren mausetot, ertrunken. Die einen am Morgen, die anderen in der Nacht, heute, gestern oder vorgestern. Sie waren in das Wasser geplumpst wie Fallobst von einem Baum, der vor Fruchtbarkeit strotzte. Ein junges Mädchen, schön wie eine dunkelhäutige Göttin, stürzte in die schleimigen Fluten des Ganges, die sie lautlos und bereitwillig verschlangen. Kein Schrei war zu hören. Sie versank aufrecht, die nackten Arme, die mit Goldreifen behangen waren, seitlich am Körper angelegt. Ihr folgten ein nackter Kreis, der bis zum Skelett abgemagert war und heruntersank wie ein Stein, so wie ein Baby, das wild zappelte wie ein kleines Tier in Todesangst. Niemand beugte sich von oben herab und streckte eine Hand aus. Warum auch? Wer schon am Rande des Steges stand, wusste, dass ihn die Massen, die alle Kais des Hafens besetzt hatten, jeden Augenblick als Nächsten ins Wasser stoßen würden. Der Sturz in das feuchte Reich bedeutete für sie auch nicht den Tod, sondern das Leben, denn sie spürten den Sog einer lang ersehnten, unwiderstehlichen Kraft, die nichts mehr aufhalten konnte. Oben auf dem Kai stand auf einem Karren der Kotkäfer und deklamierte. Auf seinen Schultern saß wie ein Totem die Missgeburt. Es war unglaublich. Sie war wie immer stocksteif, aber ihre Augen strahlten. Die Worte dieses neuen Christophorus erfüllten sie mit einem solchen Glanz, dass die Menge auf ihre Augen nicht nur starrte, sondern sie geradezu aufschlürfte. Und so sprach der Kotkäfer. Buddha und Allah, die Menge brummte. Shiva, Vishnu, Garuda, Krishna, Parvati, Indra, Deruga, Surya, Baivara, Ravana, Kali. Nun folgte das gesamte Pantheon der Hindus, wobei jeder einzelne Name mit ekstatischem Geheul begrüßt wurde. Haben beraten und den kleinen Gott der Christen besucht. Sie haben ihn vom Kreuz heruntergeholt, ihm das Gesicht getrocknet und ihn mit heiligem Balsam gepflegt. Sie haben ihn geheilt und zwischen sich gesetzt. Sie haben ihn begrüßt und zu ihm gesagt, jetzt verdankst du uns dein Leben. Was gibst du uns dafür? Ökumenischer als der Papst, dachte Balan, der wie elektrisiert die Ohren spitzte. Der Kotkammsammler schlägt die Christen auf ihrem eigenen Feld. Er hat die Ökumene der ganzen Erde auf seiner Seite. Der Kotkäfer fuhr fort. Dann rieb der kleine Gott ohne Kreuz seine steifen Glieder, bewegte Arme und Beine, drehte mehrmals seinen Kopf und sprach: Es ist wahr, euch verdanke ich mein Leben, daher schenke ich euch mein Reich. Die Zeit der 1000 Jahre erfüllt sich. Jetzt versammeln sich die Völker an den Enden der Erde. Ihre Zahl ist so groß wie der Sand am Meer. Sie werden auf die Breite der Erde heraufziehen und das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt umringen und... unterbrach seine Rede. Die Augen der Missgeburt verdüsterten sich, während den Kotkäfer krampfartige Zuckungen überkamen. Schau mal an, dachte Ballon, das ist doch unglaublich. Das ist ja die Offenbarung des Johannes, Kapitel 20, Vers 8 und 9. Ein wenig verballhornt, aber immer noch deutlich erkennbar. Jetzt schüttelt es ihn, den Tölpel. Er wehrt sich gegen irgendwas, das aus ihm heraus will. Nur recht so. Die Augen der Missgeburt glühten auf wie ein Leuchtfeuer, ein Zeichen, dass die Unterbrechung vorüber war. Also sprach der kleine Gott der Christen. Uff, stöhnte Ballon, das war knapp. Weißt du noch, wie die Stelle weitergeht, Herr? Lass mich dein Gedächtnis auffrischen. Und da fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführt hatte, ward in den Feuer- und Schwefelpfuhl geworfen, wo auch das Tier und der falsche Prophet gequält werden, Tag und Nacht in alle Ewigkeit. Das kennst du doch sicher. Trotzdem hast du es für dich behalten, stimmt's? Widerlich, du glaubst ja an gar nichts mehr. 500.000 Menschen saßen dicht aneinander gedrängt am Ufer des Ganges, während auf den Straßen, die zum Hafen führten, Tausende weitere hinzuströmten. Unbegreiflicherweise war es trotzdem totenstill, als der Kotkäfer seine prophetische Rede fortsetzte. Also sprach der kleine Gott der Christen. Dann führten ihn Allah und Buddha, Shiva, Kali, Krishna, Vishnu und so weiter um das leere Kreuz herum. Dann machten sie sich gemeinsam an die Arbeit. Mit dem Holz aus dem Kreuz bauten sie ein großes Boot, das Meere und Ozeane befahren konnte. Ein Boot so groß wie die India Star. Das ist der Dampfer, also der große Dampfer, mit dem sie fahren. Dann sammelten sie ihre Halsketten ein, ihre Diademe, Armbänder und Ringe und sagten zum Kapitän: Du sollst angemessen bezahlt werden. Nimm das alles, da du die Seewege der Welt kennst, und führe uns in das Paradies. Als das Schiff die offene See erreicht hatte, gefolgt von Tausenden von weiteren Schiffen, lief der kleine Gott der Christen auf seinen weißen, ungeschickten Beinchen am Ufer entlang und rief: Und ich? Was wird aus mir? Warum habt ihr mich verlassen? Nicht? Warum hast du mich verlassen? Buddha und Allah antworteten ihm durch einen Lautsprecher:
Du hast uns doch dein Königreich geschenkt. Die Zeit ist vorbei, in der du gabst und nahmst, wie es dir gefiel. Aber wenn du Gottes Sohn bist, dann lauf über das Wasser und komm zu uns.
Mutig betrat der kleine Gott das Wasser. Als es ihm bis zum Mund und dann bis zu den Augen stieg, ertrank er. Die Reise war lang und gefährlich. Viele starben unterwegs. Neue Menschen wurden geboren und ersetzten sie. Und dann hörte die Sonne auf zu brennen. Die Luft wurde mild und schmeichelnd, als das Paradies des Abendlandes auftauchte. Man konnte Brunnen sehen, aus denen Milch und Honig sprudelten, fischreiche Flüsse und Kornfelder, die sich bis zum Horizont erstreckten und überreiche Ernten versprachen. Aber man entdeckte keine Menschen, was nicht verwunderlich war, da doch der kleine Gott der Christen gestorben war. Nun tanzten die Missgeburten und das Volk sang die ganze Nacht auf dem Deck der India Star. Wir waren angekommen. Nun brach ein Heulen aus, das einem Triumphgeschrei glich. Als Ballon aufblickte, sah er gerade noch, wie sich auf dem völlig glatten Gesicht der Totenfigur eine mundartige Fleischklappe schloss. Auf dieses offenbare Zeichen der Vorsehung hin setzte sich die Menge in Bewegung. Vielleicht ist das eine Erklärung. Gut, ich werde noch zwei Szenen lesen. Eine, die ganz stark an die Erinnerungs-, an diese Erinnerungs-, Blödsinn, an diese Willkommenskultur, Erinnerungskultur ist etwas anderes, ja, bin schon ein bisschen müde im Kopf, die Willkommenskultur des Jahres 2015 erinnert und diesen ganzen Zirkus, der veranstaltet worden ist, um die Refugees zu welcomen mit viel Regenbogen und Luftballons. Und hier haben wir eine sehr ähnliche Szene. Da gibt es dann so in Frankreich, also die Flotte naht heran und in Frankreich finden sich dann so Wohltätigkeitsevents und alle Filmstars und alle Schlagerstars kommen und machen mit, um da Geld zu sammeln. Und es entsteht eben ein riesen Zirkus, in dem alle so ihren Antirassismus und ihre Menschlichkeit feiern. Und das schildert Raspail ungefähr so. Hier gibt es eine Vernissage. Nee, nicht, dass es zu lang wird. Doch, das ist gut. Also, zwei Wochen später hat es sich die Schlagzeile geändert. Also hier wird so erschildert, es wird jeden Tag geschildert, wie nah die Flotte rankommt. Und das wird richtig wie so ein Advent verheißen. Ja. Es ist aber kein Advent, es geht dann nach Ostern zu. Nicht? In dem Moment, wo dann am Ostersonntag die Massen an Land gehen, das ist wie die Auferstehung der Christusse, aber gleichzeitig der Tod der westlichen Menschen. Das heißt, hier haben wir wieder eben dieses christliche Motiv pervertiert, ja, auf den Kopf gestellt. Nur mehr 5000 Kilometer bis zur Stunde der Wahrheit. Also sie kommen immer näher und alle kommen immer mehr in so eine Adventstimmung. Ja. Sonst gab es keine Neuigkeiten, völlige Funkstille, das Wetter war immer noch schön. Weit entfernt schwamm die Armada auf einem einsamen Meer. Das ist das Wort, die Armada der letzten Hoffnung. Das ist eben diese Flotte von Schiffen, die kommt. Niemand hatte sie bisher gesehen, aber alle Welt glaubte sie zu kennen wie einen alten Freund. Die öffentliche Meinung befand sich immer noch in Kreuzzugstimmung. Im Bann des Mythos von der Brüderlichkeit sang sie die Ballade von der letzten Chance. Das ist so ein Chanson, der jetzt ein großer Hit geworden ist. Im Rundfunk gab Rosamunde Real, das ist eben so eine Fernsehmoderatorin, die auch sehr humanitär gesinnt ist, die Ergebnisse des großen Wettbewerbs Kinder zeichnen das Weltgeschehen bekannt. Thema: Wir und die Gäste vom Ganges. Unter der Schirmherrschaft des Herrn Jean Aurel, seines Zeichens Nobelpreisträger für Literatur, Minister für Information und offizieller Sprecher der Regierung, André Malraux wahrscheinlich, wurden die besten Zeichnungen an keinem geringeren Ort als dem Petit Palais ausgestellt. Sie wurden eingerahmt, angestrahlt und mit Bildlegenden auf goldenen Tafeln versehen. Der Ausstellungskatalog war vom Feinsten. Die Bilder wurden thematisch geordnet. Die Gäste vom Ganges, bei uns zu Hause, in der Schule, im Krankenhaus, in der Fabrik, auf dem Feld, auf der Straße. Das kostete Unsummen an Geld. Eine riesige Werbekampagne wurde ins Rollen gebracht und alles, was in Paris Rang und Namen hatte, begehrte nichts sehnlicher, als sich ganz vorne aus dem Fenster lehnen zu dürfen. Die Vernissage wurde zum Event des Jahres erklärt. Überall wimmelte es von Prominenz. Fünf berühmte Maler, millionenschwere Humanisten, die normalerweise jegliche öffentliche Ehrung verschmähten, hatten für diesen Abend ihre Elfenbeintürme im sonnigen Süden verlassen. Die Gewölbe des Petit Palais hallten von dem rauschhaften Beifall der Herrscher von Journalisten mit ihren Mikrofonen wider. Die kleinen Künstler hatten sich angeblich selbst übertroffen. Nie zuvor hatte das sorglose Kindesalter so viele Talente hervorgebracht. Niemand wagt es auszusprechen, dass die Meisterwerke dieser halbverrückten Gnome in Wahrheit ein Fall für die Psychiatrie waren. Der Minister blieb vor einer besonders grässlichen Wasserfarbenmalerei stehen. Vor einem roten Hintergrund gestikulierte eine Art Harlekin, bei dem abwechselnd ein Fuß schwarz, der andere weiß, eine Wade schwarz, der andere weiß, ein Schenkel schwarz, der andere weiß war und so weiter bis zum Gesicht, das in vier Felder geteilt war. Was für ein hervorragendes Gemälde, sagte der Minister. Es gibt kein Talent, das nicht aus dem Herzen kommt und kein Genie ohne Seele. Lasst uns über die Lektion, die uns diese Kinder teilen, nachdenken. Und Jean Aurel dachte nach. Aurel, der Nobelpreisträger und Minister, der Berater der Großen dieser Welt. Und dachte über den diffusen Druck in seinem Magen und die schmerzliche Angst nach, die ihn überkam, als er sich an seinen Bauernhof in der Provence erinnerte, mit den 12 möblierten Zimmern, dem blühenden Garten, der großen Liege und der Tamarisken, und sich dann vorstellte, wie 1 Million herumfuchtelnde Skelette vor seinem Tor stand. Er sagte kein Wort mehr. Man war seine Ticks gewöhnt. Die Presse beschrieb ihn als von Gefühlen überwältigt und sich selbst treu. treu, gewiss. Aber unter welchen Qualen? Schon lag ihm ein großes Nein auf den Lippen, aber seine Vergangenheit verpflichtet ihn dazu, wie ein bewaffneter Grenzsoldat den engen Pfad, der vom Gehirn zur Zunge führt, scharf zu kontrollieren und jedes unbotmäßige Wort zu verhaften. Was das Gemälde angeht, so wurde es für 100.000 Francs zugunsten der Aufnahme der Einwanderer vom Ganges verkauft. 20 Sammler stritten sich darum. Gott weiß, wo es jetzt ist und mit welchen Augen es sein glücklicher Besitzer betrachtet. Ah ja, das auch noch. Ansonsten gab es, wie gesagt, nicht viel zu berichten. Erst die Luftbrücke von Sao Tomé brachte wieder Abwechslung ins Spiel. Luftbrücken sind eine Spezialität des Westens. Besonders wenn er mal wieder Lust bekommt, so zu tun, als würde er sich für seinen Nächsten interessieren. Sie haben den enormen Vorteil, dass man mit ihrer Hilfe zwei weit entfernte Ufer provisorisch miteinander verbinden kann, ohne sich dabei selbst allzu sehr zu involvieren. Auf der einen Seite steht der Nächste in seiner Notlage und ist außer sich vor Freude, dass sich jemand seiner annimmt. Auf der anderen steht man selber, winkt seinen Flugzeugen hinterher, sendet freundschaftliche Gesten, hält sich jedoch im Allgemeinen aus der Sache heraus. Im Ernstfall ist es sehr praktisch, denn es verschafft ein gutes Gewissen. Unternehmen dieser Art können sogar hin und wieder zu etwas Nütze sein, obwohl dies keineswegs im Sinne der Erfinder war. Die Luftbrücke von Sao Tomé war zu gar nichts Nütze, es sei denn, dass sie die Öffentlichkeit am Ende in eine tiefe Ratlosigkeit stürzte. Sie war das Werk der Kommission von Rom, die nach einigen fruchtlosen Sitzungen glaubte, endlich Taten riskieren zu müssen. Es war auch höchste Zeit. Schon sprach die UNO davon, die Sache in die Hand zu nehmen, und wer weiß, zu welchem Unfug diese Leute, die sich mehrheitlich aus Vertretern der Dritten Welt zusammensetzten, fähig gewesen wären, wenn man sie erst an Spielzeuge wie Imperialismus, Rassismus und ähnlichen Kram heranließe. In der Kommission von Rom waren die westlichen Regierungen wenigstens noch unter sich. Sie sollten also zusehen, dass sie am Drücker blieben. So gerne man dem Problem ausgewichen wäre, so entschieden wollte man seine Lösung lieber nicht der Dritten Welt überlassen. Die Luftbrücke von Sao Tomé verdient auf jeden Fall einen Eintrag in den Geschichtsbüchern, das Denkmal der Nutzlosigkeit, so wie etwa der Eiffelturm. Nachdem sie den Äquator überschritten hatte, war abzusehen, dass die Gangesflotte auf die Küste Afrikas zusteuern würde. Genauer gesagt auf die Insel Sao Tomé, eine frühere portugiesische Kolonie, die jetzt eine unabhängige Republik ist. Noch bis vor kurzem hatte die Insel den Amerikanern als Luftwaffenstützpunkt gedient, weshalb sich dort ein noch recht brauchbarer Flughafen befand. Die Kommission von Rom beschloss, von dieser Basis aus die Armada zu versorgen. Man wollte den Unglücklichen und der ganzen Welt das wahre Gesicht der weißen Rasse zeigen. Bald entstand auch auf dem Flugplatz von Sao Tomé ein ziemlicher Wirbel. Im Karussell der Nächstenliebe drehten sich 100 Flugzeuge am bleiernen Himmel des Äquators und warteten auf ihren Einsatz. Ein üppiges Buffet erwartete die Teilnehmer des Karnevals, wahre Leckerbissen an edlen Gefühlen. Die Zuckerbäcker der selbstlosen Ideale hatten ganze Arbeit geleistet. Exquisite humanitäre Tortenpyramiden, gefüllt mit sahnigem Antirassismus, glasiert mit einem egalitären Schokoguss, gefüllt mit der Vanille der Gewissensbisse, geschmückt mit Karamellgirlanden und einer graziösen Aufschrift aus Marzipan, mea culpa. Eine ganz besonders herzerweichende Kreation. Jeder wollte als erster hineinbeißen. Nicht drängeln, es ist genug für alle da. Eine tolle Party. Die Hauptsache war, dabei zu sein und gesehen zu werden. Lange vor allen anderen war das weiße Flugzeug des Vatikans eingetroffen. Es war immer und überall als erstes vor Ort. Man hielt es wohl Tag und Nacht startbereit, beladen mit Medikamenten, Dominikanern in Jeans und frommen Botschaften. Wahrscheinlich flog es mit der Überschallgeschwindigkeit der Symbole. Um es auszurüsten, hatte Papst Benedikt XVI. Seine Besitztümer verkauft und sich der letzten Reste des pontifikalen Luxus entledigt. Da es aber auf der ganzen Welt, gerade in besonders ärmlichen und rückschrittlichen Pfarreien, immer noch viele beschränkte und abergläubische Katholiken gab, die sich einen Papst und eine Tiara und Nobelkarosse nicht vorstellen konnten, so flossen alsbald die Spenden. Ihre Beharrlichkeit war deprimierend. Sie bestanden darauf, ihn wieder reich zu machen, wo er doch arm bleiben wollte. Ein Glück, dass jetzt das weiße Flugzeug da war und ihm aus der Verlegenheit half. Ein sympathischer Papst, ganz auf der Höhe der Zeit, der die Presse für sich gewonnen hatte und eine großartige Titelfigur für die Zeitungen. Man beschrieb ihn als bescheidenen und anspruchslosen Menschen, der in einem kleinen Esszimmer im Dachgeschoss des Vatikans mit einer eisernen Gabel Ölsardinen aus Konservendosen verzehrte. Auf jeden Fall kam sein Flugzeug wie gehabt als erstes in Sao Tome an. Kurz darauf landete der ewige Zweite, der graue Jet des ökumenischen Weltrats der protestantischen Kirchen. Im Gegensatz zu ihrem vatikanischen Gegenstück waren die Protestanten ziemlich wählerisch, was ihre Reiseziele betraf. Darüber stritten sie sich ununterbrochen. Und auch der eben gelandete Stoßtrupp von Pastoren brachte einen heiligen Hass gegen die westliche moderne Gesellschaft mit, sowie eine komplementäre, überschwängliche Liebe zu allem, was ihr schaden könnte. In einer unlängst veröffentlichten, milde umstrittenen Verlautbarung hatte der ökumenische Weltrat betont, dass, Zitat, die westliche Gesellschaft unreformierbar sei und man sie daher vernichten müsse, um mit Gottes Hilfe auf ihren Trümmern eine neue, gerechte Welt für alle zu errichten. Die Nächstenliebe ist eine sehr bequeme Waffe, wenn man versteht, sie selektiv zu verwenden. Nie sah man das Flugzeug der Pastoren aufkreuzen, wenn es um unpolitische Nebensachen ging, wie etwa ein Erdbeben in der Türkei oder eine Überschwemmung in Tunesien. Aber wenn die Versorgung von Palästinenserlagern, südamerikanischen Rebellen oder der Befreiungsherre der Bantus auf dem Programm stand, waren sie natürlich sofort zur Stelle. Mehr noch als der Stimme des Notleidens folgten sie der ebenso mächtigen Stimme des Hasses. Und wenn die Mehrzahl der Pastoren ihren Lebensmittelpaketen schon lange keine Evangelien mehr beilegte, so tat das nichts zur Sache. Sie lebten ja nach ihrem eigenen Evangelium. So, blättern wir ein bisschen weiter. Bin gleich fertig mit dieser Szene. Die spitzt sich noch schön zu. Genau. Über den Höhepunkt der Flugzeugshow sollte der Vollständigkeit halber auch noch berichtet werden. Also da gibt es ein riesen Tamtam, eine große Show. Als Schlusslicht landete auf dem Flugplatz von Sao Tome ein vierstrahliges Düsenflugzeug der Air France, geschmückt mit dem Logo des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ah, dieses Flugzeug war in aller Munde. Das Geld für den Flug und seine Ladung war an einem einzigen Benefizabend aufgetrieben worden. Und was für ein Abend das war! Ein wahres Massendelirium! 200 Filmstars, Sänger, Musiker, Schriftsteller, Schauspieler, Skiasse, Modeschöpfer, Playboys, Tänzerinnen zogen lärmend wie eine Zirkusparade durch die Straßen der Hauptstadt und der Regionen. Bataillone von hübschen Mädchen wurden ausgeschickt, um Spenden zu sammeln, wobei man gezielt an die patriotischen Gefühle des Publikums appellierte. Sie spannten eine Trikolore wie eine große Plane auf, um den herunterplätschenden Geldregen aufzufangen. Seit dem Sturm auf die Bastille hatte man sich auf den Straßen von Paris nicht mehr so amüsiert wie an diesem Tag. In einem von allen Sendern gleichzeitig ausgestrahlten Programm gab Leo Bion, der begnadete Schauspieler und Schönling der Nation, die Vorstellung seines Lebens. Seine Startschussrede lautet etwa so: Die Regierung unseres Landes sendet ihre Flugzeuge nach Sao Tome. Das ist ihre Pflicht. Das ist gerecht. Aber insgesamt eine eher trockene Angelegenheit. Denn wo aber ist die Solidarität der Herzen? Wo die Liebe zum Menschen? Das ist unsere Aufgabe. Wir, das französische Volk, werden unser eigenes Flugzeug nach Sao Tome schicken. Ein Flugzeug des Volkes. Wir haben genau 2 Stunden Zeit, um es zu finanzieren. 2 Stunden, um zu zeigen, wer wir sind. Egal wie bescheiden euer Beitrag sein mag, ich wünsche mir, dass ihr mir ein Kärtchen beilegt, in welchem ihr mit wenigen Worten eure Gefühle zum Ausdruck bringt. Der Verfasser des schönsten Kärtchens gewinnt eine Reise nach Sao Tome und darf den Menschen von Ganges persönlich die Sammlung eurer besten Texte übergeben, die wir zuvor natürlich übersetzen lassen. Geben ist gut, aber sagen warum ist besser. Trommelwirbel, Tusch, die Rede war ein Triumph. 1 Million Menschen gingen auf die Straßen. Die Hauptstraßen von 20 Städten waren verstopft. Der schöne Leo bediente seine 10 weißen Telefone. Ja, an die Bastille, eine Riesenmenge, das ist ja herrlich. Die Leute zertrampeln einander buchstäblich großartig. Das Herz von Paris schlug immer schon bei der Bastille. Hallo, Marseille, die Canebière übervoll, wunderbar. Zwischen den Anrufen las er einige der schönsten Texte vor. Er weinte dabei echte Tränen. Diese Kanaille. Um 10 Uhr abends war der Spuk vorbei. Typisch französisch. Leo Bion, der an die 5 Kilo verloren hatte, schickte mit heiser gewordener Stimme das Volk ins Bett und bedankte sich herrlich, dass es ihn nicht enttäuscht hatte. ihn persönlich, denn inzwischen hielt er sich für das personifizierte Gewissen der Franzosen, was in diesem Augenblick leider auch noch stimmte. Auf dem Bildschirm erschien der glückliche Gewinner des Wettbewerbs, Herr Stéphane Patrice Poupin, ein Friseur aus Saint-Tropez. Der preisgekrönte Satz lautete: Es gibt keine Hindus mehr, es gibt keine Franzosen mehr, es gibt nur noch den Menschen und er allein zählt. Bravo, genial! Armer Depp. Am Morgen des Ostermontags werden die Hände des Herrn Stéphane Patrice Poupin derart heftig vor Angst zittern, dass er nicht einmal imstande sein wird, den Zündschlüssel in sein Auto zu stecken. Er wird zu Fuß aus Saint-Tropez flüchten und nach 20 Kilometern auf der Straße nach Norden zusammenbrechen, während Tausende von Kraftwagen achtlos über seinen Körper hinwegrollen werden, gesteuert von tausenden Franzosen in heller Panik, für die es 2 Wochen vorher nur noch den Menschen gab, der allein zählt. Gut, ja, soll ich noch eine Szene machen oder seid ihr schon erschöpft?
Machen wir noch eine.
Also das Buch ist natürlich voll mit schönen Szenen. Machen wir noch eine Szene vom Schluss, die zum Vorlesen auch Spaß macht. Schauen wir, dass wir es nicht zu lang machen, weil wir haben schon einiges hinter uns. So, also, das ist so. Hier ist das, genau. Also, die Flotte liegt vor Anker. Es ist Totenstille. Es ist die Nacht zum Ostersonntag. Ja? Dann werden sie alle ausbrechen. Die meisten Soldaten, die so hingeschickt worden sind, um die Grenze zu verteidigen, sind desertiert. Und es werden immer weniger und weniger. Ja? Und gleichzeitig gibt es da in den Villen, die Villen sind irgendwie verlassen. Also die Leute, die vorher noch so humanitär gefeiert haben, haben fluchtartig ihre Villen verlassen und sind irgendwie in so einer Massenstampede irgendwie Richtung Norden abgehauen. Und in diesen Villen haben sich jetzt so linksradikale, antifa-artige Gruppen einquartiert, die alle so feiern die Ankunft dieser Flotte. Und da kommt es zu folgender Szene. Der Sternenhimmel war verblasst, der Mond war untergegangen. Oberst Dragasee, das ist eben einer dieser harten Knochen, die dann noch bis zum Schluss durchhalten, saß unter einer großen Kiefer und wärmte sich in einer dampfenden Tasse Kaffee die Hände. Der Scheinwerfer auf dem Dach der Villa durchschnitt das Dunkel nicht mehr so scharf wie in den Stunden zuvor. Die Ränder der Nacht hellten allmählich auf und glichen sich dem weißen Suchstrahl an, der über den Strand wanderte wie ein Nachtwächter, der im Morgennebel verschwand. 5 Uhr. Noch rührte sich nichts an Bord der Einwandererflotte, außer einigen kaum wahrnehmbaren Bewegungen an der Oberfläche der Körperlandschaft. Wahrscheinlich ein paar Köpfe, die der anbrechende Tag hervorgelockt hatte und die vorsichtig Richtung Ufer spähten, um vielleicht das eine oder andere Vorzeichen der kommenden schicksalshaften Minuten zu erhaschen. Der Lärm im Lager des Panama Rangers war abgeklungen. Der Panama Ranger ist so der Anführer der Linksradikalen. Genauer gesagt hat er seinen Charakter verändert. Das wilde Getöse war einer gewissen Getragenheit gewichen. Man hörte nur noch schwermütige Gitarrenmusik. Mit dunklem Timbre sang man düstere Schnulzen, die gerade in waren. In diesen Zeiten schwelgten die Liedermacher im Lamento über sich selbst, die Menschheit und den Rest der Welt. Nachdem das Gejohle der Rockbands langweilig geworden war, blieb nichts anderes mehr übrig, als sich im Sirup des Weltschmerzes zu ersäufen. Daraus ließen sich mit 4 Noten hübsche Liedchen machen, mit denen sich die frustrierten Seelen betäubten, denn man hatte ihnen nie einen anderen Weg gezeigt, mit ihrer Unzufriedenheit fertig zu werden. Ging es ihnen wirklich so schlecht? Hatten frühere Zeiten nicht mehr Grund zur Klage? Niemand kam auf die Idee, sich solche Fragen zu stellen. Die Welt hielt sich nur mehr durch hochdosiertes Lamentieren aufrecht, wie ein Junkie, der an der Heroinnadel hängt. Dass man oft gar keinen Grund zum Lamentieren hatte, bereitete keine größeren Probleme. Ein echter Süchtiger findet immer, was er braucht, und entsprechenden Stoff gibt es überall. Auch an Dealern mangelte es nicht. Außerdem hegt der moderne Mensch in irgendeinem verborgenen Winkel seines Geistes eine seltsame Hoffnung auf eine totale, allumfassende Zerstörung, diesem einzigen Heilmittel gegen die bedrückende Langeweile, die sein Dasein aufzehrt. In diesem Augenblick erklang die klare, volle Stimme eines jungen Mannes. Die anderen verstummten. Dann antworteten sie seinem Gesang im Chor, gleich den Antiphonen eines Abend- oder Nachtgebets, wie sie in längst vergangenen Zeiten üblich waren. Nebenbei gesagt, es kommt eine Klammer und der Autor hat etwas Wichtiges zu sagen. Die Zerstörung des Heiligen, insbesondere das Massaker an der althergebrachten Liturgie, war nicht zufällig geschehen. Die Priester, die sie eigenhändig erwürgten, waren keineswegs naiv und wussten nur allzu gut, dass sie anderweitig wieder auferstehen würde. Viele hatten sogar Freude daran, ihre wirksamste Waffe aus der Hand zu geben. Das Heilige brauchte keinen Gott mehr. Die Liturgie verherrlichte nur noch den Menschen und das Himmelreich auf Erden. Die Priester waren froh, die göttliche Bürde losgeworden zu sein. Endlich waren sie wie alle anderen. Klammer zu. Was die Stimme sang, fing ziemlich vulgär an. Es war aber weniger der Text, der zählte, sondern vielmehr der ekstatische Ton, der die grobe Wortwahl wettmachte. Der junge Mann improvisierte. Für den Tritt in die Eier des Arabers, der bewusstlos am Gehsteig verblutet, lasst uns diese kranke Welt zerstören. Lasst uns diese kranke Welt zerstören, wiederholte der Chor. Für die heulende Göre, die von ihrem Vater erwürgt wurde, dem der Lärm der Maschinen den letzten Nerv geraubt hat, lasst uns diese kranke Welt zerstören. Für den hungrigen Neger, der den Hundedreck der Reichen wegkehrt, lasst uns diese kranke Welt zerstören. Für die kaputten Lungen der Kanaken in den Rhodia Chemiewerken, lasst uns diese kranke Welt zerstören. Lasst uns diese kranke Welt zerstören, wiederholte der Chor. Mit steigender Stimmung fügten einige zu, diese ekelhafte, stinkende, beschissene Welt. Zu den Akkordschlägen der Gitarre erweiterte ein jeder nach Belieben den Refrain, wie es ihm sein Hass gerade eingab. Einer sang sogar, diese menschliche Welt, ohne Zweifel, weil ihm kein Adjektiv mehr einfiel. Er wird nie erfahren, wie sehr sich Gott anstrengte, ihm zu vergeben. Für den Opa, dem am Weihnachtsfest im Altersheim der Sekt aufstößt, für den Scheck, den der Chef für das Weihnachtsfest im Altersheim gespendet hat, für die nackte Negerin, die sich auf Safaris an Millionäre verkauft, für die 25 Wildschweine, die der Präsident geschossen hat, für die Millionen durchlöcherten Körper, die der Gier der Waffenhändler zum Opfer gefallen sind, für den Kaviar, der an einem einzigen Abend gefressen wurde, während in Indien Hungersnot herrschte, für den Inder, der am Neujahrsmorgen verhungerte, für die Schlechter des Westens, die alle getötet und geraubt haben und ihren Scheiß nicht geglaubt haben. Der Oberst trank seinen Kaffee aus, zündete sich eine Zigarette an und sagte, gut skandiert der letzte Spruch, das fängt sogar an sich zu reimen. Und was die Schlechter des Westens angeht, liegen sie gar nicht mal so verkehrt. Herrlicher Westen, der sich einst seiner so sicher war, seines Rechts des Stärkeren. Und was für große Dinge haben wir im Namen dieses Rechts getan. Was für eine Freude es anderen für so lange Zeit aufzuzwingen und dabei gut zu leben. Er wandte sich an einen Offizier. Herr Hauptmann, wie viel schlechter haben wir noch? In diesem Moment um 5.15 Uhr sind es 220 Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten, dazu noch der Herr Staatssekretär und sein Chauffeur. Wobei, er warf einen Blick auf einen Mann, der gerade im Unterholz abhockte, streichen Sie den Chauffeur. Damit wären es 221, nicht einer mehr. Das sind übrigens 200 weniger als noch vor 10 Minuten. Diese Runde hätten wir wohl verloren. Mit diesen Worten schlug er die Hacken zusammen, salutierte, das Kinn angehoben, den Blick nach Vorschrift. Was ist denn in Sie gefahren? Fragte der Oberst. Na, bin ich ein Mustersoldat oder nicht? Erwiderte der Offizier. In einem übertrieben feierlichen Tonfall leierte eine Ansprache herunter. Ein Vorbild für jeden französischen Offizier. Durch seinen Schneid und seine Opferbereitschaft hat er seinen Männern grenzenlosen Mut eingeimpft und einen beispielhaften Rückzug bis zur Küste des Mittelmeeres angeführt. Und das alles, ohne sein Maschinengewehr zu verlieren. Nehmen Sie mich etwa auf dem Arm, Herr Hauptmann? Jawohl, Herr Oberst! Beide lachten aus vollem Herzen. Der Offizier fuhr fort. Ich habe mich noch nie so amüsiert. Die Deserteure haben einfach keinen Sinn für Humor, wie alle Welt heutzutage. Sinn für Humor ist etwas äußerst Seltenes geworden.
Immerhin haben Sie die Creme des Humors abbekommen, Herr Oberst, nämlich die, denen alles egal ist, besonders dieses spießige Mitleidstheater. Mir scheint, sagte der Minister, das ist so eine der wenigen Figuren, die so vernünftig geblieben ist im Staat, dass wir aus der Mode gekommen sind. Die Fröhlichkeit ist außer Mode, glücklich sein gilt als Verbrechen, Ehrgeiz ist nur mehr ein Schimpfwort, alles, was das Leben lebenswert machte. Als ich jung war, keine Vergleiche bitte, Herr Minister, sagte der Oberst, auch das ist aus der Mode gekommen. Außerdem werden Sie damit niemanden erreichen. Hören Sie sich doch diese 20-jährigen Tatterkreise und Ihre scheußlichen Gebete an. Sind das etwa Leidenschaften, die zu jungen Leuten passen? Sie stecken ihre Nase in das armseligste, schmutzigste, dümmste, nutzloseste und schäbigste, das sie finden können. Nur bloß kein Blick nach oben. Zum Teufel mit allem, was auch nur ein bisschen gehobener ist oder Charakter fordert. Das ist viel zu anstrengend. Und dass bloß niemand wagt, auf die Schultern seines Nachbarn zu klettern, um sich über die Masse zu erheben. Immer schön unten am Boden kriechen, wie alle anderen. Nein, nein, was für eine Welt man sich aufbauen will, so kann es auf keinen Fall funktionieren. Aber Herr Oberst, bemerkte der Offizier, nun sind Sie ja richtig ernst geworden. Stimmt, erwiderte der Oberst, soll nicht mehr vorkommen. Mit dem Hinschwinden der Nacht wurden auch die Stimmen und Töne leiser, die sie herübergetragen hatten. Die Psalmen des Panama Rangers waren immer undeutlicher zu hören. Oberst Dragasee setzte ein Megafon an den Mund und wandte sich Richtung Norden zu den Banden, die ihn belagerten. Breitbeinig, ein Bild von einem Kraftprotz, stand er da und brüllte mit voller Lautstärke:
Leckt mich alle am Arsch!
Zu den Umstehenden sagte er: Ich weiß, das war platt und nicht sehr originell. Es ist aber genau das, was ich denke. Übrigens habe ich gar nicht so sehr den Sauhaufen dort drüben gemeint. Wen denn? Fragte Champéry. Wahrscheinlich die Zukunft überhaupt. Aus den umliegenden Villen erschallte sofort die Antwort: Schwein, Drecksack, Fotze, Nutte, Made! Sehen Sie, die können nicht einfach mehr einfach und elegant Scheiße sagen, bemerkte der Oberst. Hurenbock, Kotzbrocken, Mörder, Fascho! Faschist, bitteschön, korrigierte der Oberst. Imperialist nicht vergessen, Kapitalist, Rassist, Militarist. Mit Isten beschimpfe ich mich dauernd selber. Hey, da oben, schickt Ihnen ein Dankeschön meinerseits. Das Maschinengewehr auf dem Dach der Villa feuerte ein paar Salven ab. Der Schütze zielte genau, denn es war bereits Tag geworden. Man hörte zornige Schreie, gefolgt vom Stöhnen der Verwundeten. So, gut, dann danke.